Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, herzlich willkommen hier beim Saatkorn-Podcast. Ich bin Gero Hesse und ich freue mich heute auf einen Gast, mit dem wir hier vor ein paar Monaten schon mal das große Vergnügen hatten, denn es handelt sich um Tobias Zimmermann von Stepstone. Hi Tobias, schön, dass du wieder hier am Start bist.
Ja, hallo Gero, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
Jo, und seitdem ist eine ganze Menge passiert, kann sich jetzt auch jede und jeder denken, denn sonst würden wir nicht jetzt schon wieder miteinander sprechen. Erstens bist du inzwischen ganz offiziell Evangelist bei Stepstone. Da musst du vielleicht einmal ganz kurz erklären. Du warst vorher Research und PR Manager. Ich glaube, das kann jeder sofort einordnen. Was macht ein Evangelist?
Ja, das mache ich natürlich gerne. Das ist natürlich ein etwas blumiger Titel, aber ich glaube, der lässt sich ganz gut erklären. Ich sage immer, ich bin Evangelist für Stepstone, aber auch für Personalentscheiderinnen, Personalentscheider und Jobsuchende. Und zwar generiert sich das auch ein bisschen natürlich oder nicht nur ein bisschen, sondern schon ganz schön aus meiner vorherigen Tätigkeit. Was ich hauptsächlich gemacht habe, ist ja die Insights zu erstellen, zu generieren, die wir vermitteln als Stepstone, weil wir sagen, wir wollen eben Partner an der Seite unserer Kunden und unserer Nutzerinnen sein. Wir wollen eben auch mit dem Wissen dazu beitragen, dass die Menschen den richtigen Job finden. Und meine Aufgabe ist es eben jetzt verstärkt, nicht nur dieses Wissen zu generieren, was wir ja vor allem durch die zahlreichen Studien tun, die wir machen, sondern eben dieses Wissen auch zu vermitteln. Und das ist was, was mir ganz, ganz viel Spaß macht, was mir ganz viel Sinn gibt in meiner Arbeit und weshalb ich ja auch unter anderem heute hier sitze.
Ja, cool. Das ist in der Tat eine gute Überleitung, weil wir gleich natürlich zu vielen Zahlen, Daten, Fakten sprechen werden, weil wir uns eine Studie von euch, die ihr mit anderen Partnern zusammen noch gemacht habt, mal genauer angucken. Aber bevor wir da drauf gucken, vielleicht auch nochmal eben als kleine Reminiszenz an unser letztes Gespräch vor einigen Monaten, so ungefähr vielleicht 10 Wochen her, würde ich sagen. Da ging es nämlich um die Frage Gehaltsbänder in Stellenanzeigen. Und da haben wir da noch so ein bisschen rumfabuliert, obwohl schon feststand, dass ihr es machen würdet. Stepstone hat das gemacht. Man sieht auch bei Kununu, ihr seid nicht die einzigen Marktteilnehmer, die es machen. Kununu hat auch Gehaltsbänder da drin. Ist da jetzt der Riesensturm der Entrüstung gekommen oder wie schaut ihr heute auf das Thema drauf? Würdet ihr das wieder machen?
Auf jeden Fall. Also wir haben das jetzt weitgehend implementiert und ich betrachte das auch absolut positiv. Also das Gehalt ist einfach die Nummer-1-Information, die Menschen suchen. Darüber hatten wir ja auch diskutiert, dass es ganz, ganz viele spannende, wichtige Themen gibt, bei denen ich es auch richtig und wichtig finde, dass wir da ausführlich drüber sprechen. Kultur, Sinnhaftigkeit, Weiterentwicklungsmöglichkeit, da können wir über ganz, ganz vieles reden. Aber über das Gehalt nicht zu reden, ist ein Riesenfehler. Und deswegen bin ich davon absolut überzeugt, dass das ein Modell ist, das gekommen ist, um zu bleiben. Wir haben das ja auch nicht umsonst eingeführt und da haben wir uns natürlich auch ganz, ganz viel Mühe gegeben, auch hinreichend dazu zu informieren. Und ich glaube, da haben die Kolleginnen und Kollegen auch gute Überzeugungsarbeit geleistet. Und ich denke, selbst wer jetzt vielleicht auch noch nicht 100% überzeugt ist, das wird schon noch kommen. Also das ist eine Maßnahme, von der ich 100% überzeugt bin.
Ja, ich sehe das ganz genauso, obwohl ich da in dem Fall echt nur von außen aufs Spielfeld gucke, da ich im Moment weder auf Jobsuche bin, noch ganz konkret jetzt gerade Stellenanzeigen selber schalte. Aber wie du schon sagst, ne, Gehalt ist jetzt nicht irgendeine Info. Gut, das ist aber sozusagen gar nicht das Thema heute. Ich wollte nur noch einmal kurz den Rückschluss zu unserem ersten Gespräch führen. Damals in dem Vorgespräch hattest du schon angedeutet, wir machen da gerade was ganz Spannendes, nämlich eine ziemlich große Studie mit über 200.000 Menschen weltweit in 190 Ländern, die da mitgemacht haben oder gerade mitmachen zu dem Zeitpunkt. Da geht es um globale Mobilität, es geht um Global Talent Und ja, die Studienergebnisse liegen jetzt vor, auch schon seit ein paar Tagen, kennt vielleicht schon die eine oder der andere. Wer es nicht kennt, kann ganz cool bleiben, da sprechen wir jetzt drüber. Und natürlich findet ihr in den Shownotes auch die Links zu zwei Studien, die sozusagen auf Basis dieser Gesamtbefragung dann entstanden sind. Und denen wollen wir uns heute widmen. Also die eine heißt Decoding Global Talent On-Site and Virtual. Und der Absender ist neben StepStone BCG, muss man glaube ich nicht lang erklären, kennt wirklich jeder und jede. Aber auch The Network, Global Talent Simplified ist die Tagline. Wer oder was verbirgt sich hinter The Network?
Ja, das kann ich natürlich gerne kurz erklären. The Network ist ein Zusammenschluss, wie wir so schön sagen, weltweit führender Online-Jobbörsen eben aus den ganz verschiedenen vielen Ländern und die das dann eben auch möglich machen, wie wir das dann eben für Deutschland möglich machen, hier die Antworten auf unsere Fragen, die wir gemeinsam gestellt haben, einzusammeln. Und so kommt das dann zustande, dass wir so viele Menschen dazu bewegen konnten, an unserer Befragung teilzunehmen und dass wir eine so große weltweit vergleichende Studie aufsetzen konnten.
Ja, die Studie ist schon wirklich beeindruckend, wenn man sich das Setting anschaut und die Studien-Demographics. Also 208.807 Befragte, 51% männlich, 47% weiblich, 2% wissen wir nicht genau oder die Leute wollten es nicht sagen, spielt am Ende auch keine Rolle.
Oder haben sich als divers angegeben.
Ja, genau. Also genau, ja. Das kann jeder für sich entscheiden, logischerweise. Und dann ist ganz interessant sozusagen die Abschlüsse. Ne? Also 23% haben Master oder vergleichbare Qualifikationen, 46% Bachelor, 14% Highschool-Diplom, 14% Secondary Qualification. Da sieht man aber, dass 23 plus 46%, also da sind wir schon bei 60%, die im Grunde genommen Master oder Bachelor und oder Bachelor haben. Und das global in verschiedensten Ländern heruntergebrochen auf ganz verschiedene Branchen. Das ist ganz spannend zu lesen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn man so eine internationale Studie macht, dann geht es ja vor allen Dingen auch um eine Standortbestimmung. Jetzt aus einer Deutschlandsicht würde ich da ganz gern mit dir drüber reden, weil SaatKon natürlich in erster Linie mal ein deutscher Podcast ist. Wie schlägt sich in Deutschland da so im internationalen Vergleich? Kann man das High-Level überhaupt so beantworten? Wir werden ja gleich ein bisschen tiefer noch reingehen.
Nee, das kann man auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch das Coole an der Studie, dass du, obwohl wir so viele Menschen befragt haben, dass du auch das schön in Rankings ausdrücken kannst. Ich glaube, das mögen wir ja alle ganz gerne, wenn man den ersten, zweiten, dritten Plätzen denkt.
Wenn man da vorne stattfindet, ja.
Ist ja das nicht ist immer richtig, der Fall. Ne? Nichts anderes. Das ist ja auch so ein bisschen das typisch deutsche Anspruchsdenken. Ne? Ich sag mal Exportweltmeister und Co. Hauptsache es steht Weltmeister drauf, egal was dahinter ist. Da habe ich in dahingehend vielleicht eine schlechte Nachricht. Weltmeister sind wir nicht, was das angeht, aber Deutschland schlägt sich trotzdem sehr, sehr gut im internationalen Vergleich. Also wir sind auf Platz 4 gelandet. Da wurde tatsächlich befragt, welches Land sich denn, wenn ich für meinen Job bereit bin, umzuziehen, welche Länder sind da attraktiv, in welche Länder kann ich mir das vorstellen? Und da ist Deutschland eben auf Platz 4 gelandet. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, weil Deutschland damit die attraktivste Destination in Europa ist. Und auch, und das finde ich sehr wichtig, das an der Stelle hinzuzufügen, das attraktivste Land, das nicht Englisch als Muttersprache hat. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, gegenüber 2018, da war Deutschland auf dem Silberrang, also auf dem zweiten Platz, haben wir jetzt 2 Plätze verloren. Also das heißt, es geht sogar noch ein Stück weit besser.
Ist übrigens ganz interessant, wenn wir mal ganz kurz den Fokus von Deutschland wegnehmen. Mhm. Da war 2018 USA an erster Stelle, oder United States muss man eigentlich in dem Fall sagen. Kanada war auf Platz 3. Jetzt ist Kanada Platz 1, die USA sind Platz 2, gefolgt von Australien und dann Deutschland. Also die ersten 4 Plätze haben sich seit 2018 nur sozusagen in sich selbst verändert. Das sind die gleichen Regionen eigentlich, die Ränge einnehmen. Ne?
Trotzdem ist das natürlich ein ganz schöner Knaller, sage ich mal, dass die USA den ersten Platz verloren haben. Also ich glaube, der amerikanische Traum, der hat natürlich weltweit Wirkung. Also ja. Die USA sind, glaube ich, das Land mit der größten Signal oder mit der größten Strahlkraft in weltweit, absolut. Das hat schon überrascht und das führen die Studienautoren, das führen wir zum einen natürlich ein bisschen auf die Pandemie zurück, aber zum anderen eben auch auf die Kultur, die gelebt wird, genau, auf die Politik, was da eben an Botschaften gesendet wird. Und ich glaube, da hat man ja auch zwei Modelle, die da direkt nebeneinander liegen, wenn wir Kanada und die USA vergleichen. Das eine ist da deutlich, deutlich offener, deutlich freundlicher.
Ich gucke gerade, deswegen bin ich so still, weil ich hatte mir das nicht rausgeschrieben, wann ganz genau die Studienbefragung durchgeführt wurde. Ich nehme ja an, das war entweder Ende 2020 oder Anfang genau. 2021.
Genau, vor allem im Dezember 2020.
Genau, da waren die US-Wahlen gerade rum. Allerdings, ne, wenn man sich daran erinnert, wie Trumps unrühmlicher Abgang stattgefunden hat, unter welchen Turbulenzen sich das ja auch noch lange hingezogen hat, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine ganz gewichtige Rolle hier mitspielt, dass die USA eben im Moment nicht auf Platz 1 liegen. Whatever. Wir reden über Deutschland und sind dann vielleicht auf den ersten Blick mit Platz 4 ganz zufrieden. Was kann man denn überhaupt zum Thema Mobilität sagen? Wie international ist denn überhaupt die berufliche Mobilität? Die Deutschen sind ja gemeinhin immer verschrien als nicht so ganz besonders mobil, anders als die Amerikaner zum Beispiel. Also ich rede jetzt gar nicht von globaler Mobilität, sondern auch von Mobilität innerhalb des eigenen Landes. Wie schneiden wir denn da so ab?
Ja, also das kann man natürlich auch in doppelter Hinsicht sehen. Also die Deutschen sind tatsächlich unterdurchschnittlich mobil, wenn auch nicht ganz deutlich unterdurchschnittlich. Aber die internationale Mobilität ist tatsächlich etwas, was im Sinken begriffen ist und was natürlich ein Trend ist, der schwierig ist mit Blick auf den Fachkräftemangel. Das große Wort, das uns ständig beschäftigt und das ich, um ehrlich zu sein, kaum noch hören kann, weil wir schon so viel drüber reden. Aber wir haben die Studie jetzt zum dritten Mal durchgeführt und 2014 waren es gut 2/3 der Menschen weltweit, die gesagt haben, ich bin bereit, aus beruflichen Gründen das Land zu wechseln, umzuziehen. Und das ist dann schon in Richtung 2018 gesunken auf 57%. Und jetzt sind wir nur noch bei jedem Zweiten bei gut 50%. Das heißt, da sehen wir hier eine abnehmende Tendenz.
Vielleicht muss man auch gar nicht mehr so mobil sein. Also ich meine, diese ganze Digitalisierungsgeschichte, über die hätten wir uns sicherlich, wenn wir diesen Podcast jetzt vor einem Jahr, nee, sagen wir mal vor 2 Jahren aufgenommen hätten, auch schon gesprochen. Wir hätten aber keinen Proofpoint gehabt, einen wirklichen Proofpoint, dass das alles so funktioniert. Ich nehme an, also bei mir weiß ich, dass ich immer schon sehr progressiv darüber gedacht habe und mich auch so verhalten habe im eigenen Business. Bei dir nehme ich es mal einfach an, so wie wir uns bisher kennen, aber das spielt doch sicherlich auch eine Rolle, dass man sich mehr fragt, ja, wozu brauche ich denn Mobilität, wenn ich remote doch sowieso arbeiten kann und jederzeit flexibel agieren kann.
Ja, das hat natürlich, das müssen wir bei den diesjährigen Ergebnissen auf jeden Fall mitdenken. Also das ganze Thema remote oder dezentral zu arbeiten hat natürlich durch die Pandemie und mit der Pandemie zusammen ein ganz neues Tempo aufgenommen. Also früher haben wir Remote-Arbeit, glaube ich, auch ausschließlich als Homeoffice-Arbeit gedacht und dann auch nur so als Benefit. Der ein oder andere, das habe ich da gehört, bei dem hieß es dann, naja, das ist das dann eigentlich ein verlängertes Wochenende oder ein zusätzlicher Urlaubstag, so wie das betrachtet wurde. Jetzt haben wir da ganz neue Erkenntnisse. Wir sehen, dass die Menschen auch dezentral gut zusammenarbeiten können, produktiv sind. Und gleichzeitig wurde es eben auch zwingend notwendig gemacht. Also das sind definitiv zwei Aspekte. Zum einen natürlich die Pandemie-Erfahrung, die jetzt nicht gerade den Wunsch, weit weg zu leben von den Liebsten, von der Familie, von den Freunden gesteigert hat, weil man gesehen hat, oh, es kann auch plötzlich schwierig sein, wieder zurückzukommen. Und natürlich zusätzlich, genau wie du es angesprochen hast, die zusätzlichen Perspektiven darauf, dass es eben auch möglich ist, digital zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, in vielen Ländern, das ist ja eigentlich eine positive Botschaft, steigt auch einfach der Wohlstand und damit sinkt natürlich auch die Notwendigkeit, ja, zu emigrieren.
Ja, klar. Ist übrigens ganz interessant, ne, wo wir eben über die Plätze geredet haben. Wenn man sozusagen nur auf das Land schaut, wo international aber remote gearbeitet werden kann, da sind die USA auf einmal wieder auf Platz 1. Die Top 4 haben sich aber da auch nicht geändert. Ne? Also es sind die gleichen 4 Destinationen mit den USA, Australien, Kanada, Deutschland hier auf Platz 4, wie auch insgesamt auf Platz 4. Aber offensichtlich scheint man in den USA dem Remote-Arbeiten oder scheint man den USA Remote-Arbeiten deutlich mehr zuzubilligen als Kanada. Ne?
Ja, ich glaube, da müssen wir bei so einer großen Studie natürlich auch berücksichtigen, dass die Fragen, um sie vergleichbar zu stellen, in so vielen verschiedenen Kontexten natürlich auch etwas einfacher formuliert sind. Mhm. Ich glaube, was der Unterschied zwischen Attraktivität und Remote-Attraktivität und Attraktivität, um dorthin zu ziehen, dass das sich vielfach nicht ganz so sehr unterscheidet. Ich glaube, da muss man zukünftig bei der Methodik auch nochmal schauen, dass man das gut differenzieren kann. Aber dass der ein oder andere da einen Unterschied gemacht hat, das sieht man dann, denke ich, schon, wenn wir uns eben genau die von dir angesprochene Platzierung der USA anschauen. Und das ist, glaube ich, was bei einer so großen Befragung oder mit diesem großen Bild, was wir hier entwerfen, absolut wichtig ist, ist eben auch das Thema Kultur und das Image, sage ich mal, das wir dadurch auch ausbilden von einem Zielland. Und das hat bei den USA eben durch die Präsidentschaft, durch die Politik, durch die Rhetorik in den letzten Jahren deutlich gelitten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt durch den neuen Präsidenten und das Bild, das da transportiert wird, dass sich das natürlich auch wieder bessert.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Das ist übrigens auch was sich so ein bisschen in dem Städteranking widerspiegelt. Da war ich auch einigermaßen erstaunt. Wenn man da nämlich schaut, ist London auf Platz 1, war es 2018 auch. Mhm. Amsterdam hat ganz gut dazu gewonnen, ist auf Platz 2, war vorher, glaube ich, Platz 5. Dubai ist nach vorne gerutscht, Berlin ist leicht abgerutscht von 3 auf 4. Dann kommen aber Abu Dhabi 9 Plätze nach vorne, Tokio 4 Plätze nach vorne, Singapur 8 Plätze nach vorne und jetzt kommt's, New York natürlich. Also nochmal, New York, davon rede ich, von der Stadt New York. 6 Plätze runtergerutscht, ne? Also ganz spannend, Barcelona auch runtergerutscht, 5 Plätze. Also da war ich einigermaßen überrascht. Und für mich eigentlich immer die Stadt, wo ich von anderen Rankings in meinem Kopf habe, das ist die attraktivste Arbeitsstadt in Europa. Zürich liegt mal irgendwo auf Platz 17. Also gar nicht so der heiße Scheiß, wie die Schweizer vielleicht selber so denken. Sag ich an der Stelle direkt mal Entschuldigung Richtung Schweizer HörerInnen. Aber ja, so ist das in dieser Studie auf jeden Fall. Das ist interessant, ne? Also diese Entwicklung. Und Berlin schlägt sich da durchaus achtbar und ist, glaube ich, immer noch ein internationaler Hotspot. Das kann man nicht, glaube ich, so sagen.
Auf jeden Fall. Also Berlin hat weiterhin einen sehr, sehr guten Ruf international, auch als Start-up-Hub, als innovative Stadt mit einer tollen, attraktiven internationalen Kultur, gar keine Frage. Du hast das sehr schön aufgezählt hier bei dem Städteranking. Was man daran auch sehr deutlich sieht, genauso auch wie bei dem Länderranking, ist ganz eindeutig der Einfluss der Pandemie. Wir sehen, dass Länder und Städte, in denen quasi das Management besonders gut funktioniert hat, in denen die Fallzahlen relativ gering sind, und das sind vor allem südostasiatische Länder, das sind die Pazifikstaaten, Neuseeland, Australien, dass die massiv gewonnen haben dieses Jahr, während hingegen europäische Länder, die besonders stark unter der Pandemie gelitten haben, da auch an Attraktivität verloren haben.
Ja, also wenig verwunderlich. Interessant ist natürlich dann wieder, um welchen Preis das gelungen ist. Ne? Also wir wissen absolut, ja auch, dass in diesen Ländern deutlich rigider mit digitaler Überprüfung vorgegangen wurde, Datenschutz vielleicht nicht so ganz die große Rolle gespielt hat, einfach kulturell bedingt eine andere Bedeutung hat als beispielsweise in Deutschland. Also da wird es dann ziemlich schnell ziemlich komplex, aber es ist dennoch interessant zu sehen, wie solche Verschiebungen stattfinden. Ich finde ja den zweiten Teil der Studie, da werden vermutlich ja noch mehrere Auswertungen rauskommen. Der zweite Teil läuft unter dem Titel, finde ich sehr spannend, Decoding Global Ways of Working. Da wird nochmal so ein bisschen untersucht, Was ist denn interessant gewesen vor Covid und während Covid? Und da kommt natürlich diese ganze Remote-Diskussion nochmal auf einem etwas granulareren Level zum Sprechen. Also welche Länder, welche Regionen waren eigentlich in der Lage, sehr schnell darauf zu reagieren? Und was wünschen sich die Menschen eigentlich vielleicht auch nach Covid? Mhm. Das finde ich ganz interessant. Wenn man dann schaut, ich suche hier gerade nochmal Deutschland, weil ich das alles digital habe. Deutschland war während der Covid-Krise, die ja eigentlich noch läuft, also das gilt eigentlich jetzt dann immer noch, mit 81% am Start sozusagen eine Kombination aus Remote und On-Site-Work anzubieten. Und vorher waren das nur 46%, also solche Mischmodelle, wenn ich das richtig lese hier. Das ist in der Studie, in dem zweiten Teil auf Seite 6. Und wenn man dann schaut, dann sind die Länder da schon sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Ne? Also in den Niederlanden zum Beispiel 90% während Covid und vorher schon 51%. Also da war vorher das Level schon höher und ist auch jetzt höher als in Deutschland. Und wenn man ganz nach unten guckt, China während Covid 37%, vor Covid 33%, da hat sich gar nicht so viel offensichtlich getan. Das mag an den Arbeitsstrukturen hängen, sozusagen. Also ich versuche da jetzt so rumzuspekulieren, warum das so ist. Also Kultur, Mentalität, aber auch Arbeitsstrukturen. Also was für Arbeit gibt's in dem jeweiligen Land? Oder anders ausgedrückt, wie viele Wissensarbeiterjobs gibt's da eigentlich? Ist das ein Zusammenhang, der aus deiner Sicht Sinn macht? Oder ist das so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen?
Nein, absolut. Das ergibt auf jeden Fall Sinn, wenn wir uns diese Liste der Länder einmal anschauen. Genau, das ist die Zahl, die du vorgestellt hast, ist die Summe aus der Menschen, die angegeben haben, vollständig remote zu arbeiten, sowie derjenigen, die teilweise oder zumindest ab und an die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten. Genau, da befindet sich Deutschland so im Mittelfeld, würde ich sagen, oberes Mittelfeld. Und genau das ergibt sich natürlich daher, dass du hierzulande auch eine große Anzahl an Bürojobs hast, wo das eben einfacher möglich ist als in anderen Ländern. Gleichzeitig muss man natürlich auch konstatieren, dass andere Länder da schon sowohl vor Covid als auch jetzt da noch deutlich stärker drauf setzen, als das in Deutschland der Fall ist.
Spannend wird ja sein, zu sehen, wie sich eigentlich zwischen vereinfacht könnte man sagen, White-Collar- und Blue-Collar-Berufsbildern eigentlich Arbeit verändert. Da ist ja durchaus auch so eine Neiddebatte, die möglicherweise mitschwingt, weil es halt nun mal Berufsbilder gibt, die man nicht einfach remote machen kann. Und das ist ja sogar die Mehrzahl der Berufsbilder, ne, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Alles im produzierenden Bereich, alles, was in dem Gesundheitsbereich ist, ist natürlich schwer, remote zu machen. Und da gibt es eine ganz interessante Statistik auch. Desired Work Model of Workers in 20 Job Roles. Und da ist von IT und Technologie, ist auf Seite 10 in der zweiten Studie, über Consulting, Media, Science and Research bis hin zu Health and Medicine und Manual Work and Manufacturing abgebildet sozusagen. Wie hoch ist eigentlich der Prozentanteil derjenigen, die gerne zumindest teilweise remote arbeiten wollen würden? Und wie hoch ist der Prozentanteil derjenigen, die es tatsächlich tun können? Und da erkennt man, ne, bei dem wollen würden ist die Spreizung von 70%, ist in dem Fall jetzt die produzierendes Gewerbe, so würde ich das mal übersetzen. Mhm. Da sagen 70% würden wir gerne machen, bei den IT-Lern sind es 95%. Aber können, da sind es, die Zahl hat mich erstaunt, 19% in dem produzierenden Gewerbe, finde ich immer noch relativ hoch. Hier hätte ich geringer eingeschätzt. Aber natürlich sind da 50% Unterschied, ne, zwischen können und wollen. Und bei den IT-Lern ist es von 77% können zu 95% wollen. Das ist also gar nicht so ein großer Unterschied. Da bin ich sehr gespannt, wie sich die Arbeitswelt in den nächsten Jahren verändern wird, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Also wie werden sich junge Menschen zukünftig entscheiden und Wie gelingt es dann eigentlich, Berufsbilder zu füllen, wo so ein Remote-Ansatz gar nicht funktioniert? Da müsst ihr doch als StepStone eigentlich auch intensiv drüber nachdenken, oder?
Ja, definitiv. Ich stimme dir dazu und finde diese Statistik auch total spannend, wenngleich auch gar nicht so überraschend. Also wir müssen bedenken, bei den Zahlen, die du vorgestellt hast, geht es immer um sowohl die Summe aus vollständig remote oder teilweise, das heißt zumindest so ab und an mal möglich remote. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, das hatte ich ja schon mal so kurz angesprochen, bei einer so großen Studie, die so viele verschiedene Menschen auch mit verschiedenen Hintergründen mit einbezieht, da musst du einfach Komplexität reduzieren und das lässt dann natürlich auch immer ein bisschen Raum zur Interpretation. Also wir können jetzt nicht sagen, was die Menschen genau unter dem teilweise Remote verstanden haben, also wie viel Remote sie da drin verstehen. Was für mich aber eine ganz, ganz deutliche Erkenntnis hieraus ist, wir können nicht in diesem klassischen White- und Blue-Color-Denken verhaftet bleiben, wenn wir uns als attraktive Arbeitgeber positionieren wollen. Das ist schlicht und ergreifend auch einfach ungerecht und das wird auch nicht weiterführen, sondern natürlich ist es einfacher, flexible Arbeitszeiten, flexibles Arbeiten in klassischen Bürojobs zu realisieren, aber das entbindet uns sozusagen nicht zum einen der Verantwortung und auch dem Auftrag, das auch breiter zu denken, das auch für andere Berufe mitzudenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Schulungen denke, die es auch dort gibt, Oder viele Jobs haben auch einen gewissen Anteil an Schreibarbeit, der damit verbunden ist, der auch absolviert werden muss. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, in die Beispiele rein. Auf jeden Fall, es gibt Möglichkeiten und hier auch Lösungen zu finden, dass quasi die Versprechungen der Zukunft der Arbeit, der Future of Work, wie wir so schön sagen, dass die für alle gelten müssen, dass wir da alle mitnehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Auftrag. Und das ist auch eine der zentralen Herausforderungen für Arbeitgeber aktuell, das eben auch für Berufsgruppen möglich zu machen, umzusetzen, bei denen es nicht ganz so naheliegend ist. Das finde ich total wichtig.
Da stimme ich dir absolut zu. Und man muss ja auch ohnehin sagen, also nach meinem Eindruck war die ganze New Work-Diskussion vor Covid eigentlich in vielerlei Hinsicht eine vielleicht etwas abgehoben elitäre Diskussion von einigen wenigen Knowledge-Workern, die sich's leisten konnten. So, ich habe da begeistert mitgemacht, mitdiskutiert und habe immer gedacht, ich wünsche mir aber, dass sich das so entwickelt. So, und bei allem Mist, den Corona mit sich gebracht hat, finde ich das wirklich gut, dass wir, was die Arbeitswelt angeht, tatsächlich jetzt diesen Tipping Point, glaube ich, erreicht haben, dass man anfängt, viel offener über Modelle nachzudenken. Und wenn man dann über New Work so redet, dann haben die meisten ja immer nur die zeitliche, vielleicht auch die örtliche Flexibilisierung von Arbeit im Kopf. Aber es ist ja eigentlich noch viel mehr. Also wir reden sicherlich auch über Diversität, wir reden über neue Modelle der Führung, wir reden über vielleicht mehr Demokratie in bislang oft sehr autokratisch organisierten Systemen. Wir reden darüber, dass Standardprozesse und Vorgehensweisen vielleicht immer mehr durch agile Prozessbetrachtungen ersetzt werden müssen. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig gut, dass wir durch Corona halt in solche Betrachtungsweisen kommen. Und das schließt auch an das an, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, es ist ein großer Auftrag, der sozusagen implizit da mitschwimmt. Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann wird es halt echt schwierig, die Leute in Zukunft zu gewinnen. Also vor der veränderten Demografielage und der voranschreitenden Digitalisierung.
Absolut, bin ich völlig bei dir. Ich sage in meinen Vorträgen aktuell, beschäftige mich auch mit dem Thema sehr intensiv, weil ich das wahnsinnig spannend finde, was da aktuell passiert, weil wir wissen ja noch gar nicht, wie das Idealmodell aussieht, ob es das überhaupt gibt. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es ein One-Size-Fits-All-Approach gibt, den wir allen überstülpen können. Deswegen sage ich immer so ein bisschen plakativ, Future of Work muss jetzt wird vom Buzzword zum Spielentscheider. Und da kommt es natürlich ganz entscheidend darauf an, an, wie wir das jetzt umsetzen. Und da bin ich auch völlig bei dir. Das finde ich auch ganz wichtig, das zu betonen, dass es hier eben nicht nur darum geht, wie viele Tage erlauben wir jetzt Menschen, remote zu arbeiten, sondern da geht es um kulturelle Fragen, die ganz, ganz wichtig sind. Da geht es natürlich darum, tatsächlich führen mit Vertrauen statt Kontrolle zu realisieren, worüber wir auch schon ganz, ganz lange Zeit reden. Ich denke auch, dass da jetzt ein Anschub geleistet worden ist und bin da ganz gespannt, was da letztlich bei rumkommt.
So, und bevor die ganzen Hardliner, die es ja auch immer noch gibt, die zuhören und denken, da unterhalten sich gerade zwei Sozialromantiker, möchte ich ganz gern den Kreis unseres kleinen Gesprächs hier schließen. Eigentlich mit dem Anfangsthema, nämlich mit dem Thema Gehalt. Und man könnte jetzt ja der irrigen Annahme aufsitzen, Gehalt spielt keine Rolle, solange die Leute flexibel arbeiten können und wir eine tolle, partizipative Kultur haben, weit gefehlt. Also wenn man dann nochmal schaut, auch sehr interessant in der Studie, the most basic reward of all, pay, has surged in importance, so heißt die Headline zu der spannenden Grafik, wo gezeigt wird, von 2014 über 2018 bis jetzt zur aktuellen Befragung, welche Attribute eigentlich wichtig sind, sozusagen aus ArbeitnehmerInnen-Sicht. Und da rankt Financial Compensation, also Gehalt, in dieser Studie auf Rang 4. Das ist insofern interessant, weil 2018 war es nicht Rang 4, sondern 5, 6, 7, 8, auf Rang 8. Und also Gehalt ist wichtiger geworden, deutlich wichtiger geworden. Und interessanterweise, und das würde ich jetzt gerne genauer untersuchen wollen, Jobsicherheit rankt durchgehend auf Platz 7. Ich hätte jetzt ja angenommen, in Covid-Zeiten wird das absolut nach oben schießen, ist aber nicht der Fall. Also den größten Switch nach vorne hat in der Tat die Financial Compensation gemacht. Darüber allerdings, auch wichtig, ist Good Work-Life Balance, Good Relationship with Superior, also ein gutes Verhältnis zum Vorgesetzten, zu der Vorgesetzten und ganz on top gute Beziehungen zu den Kollegen. Also man könnte es vielleicht mit einer guten Unternehmenskultur ein bisschen geschlunzt übersetzen. Ja, Kohle ist wichtig, ne?
Absolut. Keine Frage, nee, das haben wir ja genau im letzten Podcast und auch am Anfang schon besprochen. Zu dem Ranking, also ich glaube, das hängt natürlich auch immer ein bisschen von den Fragestellungen ab und wir kennen da natürlich den deutschen Markt sehr genau. Das ist ja so ein bisschen unser Kernthema. Ja. Was interessiert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Auf welcher Basis treffen sie ihre Jobentscheidung? Und da sind Jobsicherheit, gerade in Deutschland, wir sind eine sehr sicherheitsbewusste Kultur ohnehin schon immer gewesen. Und das Thema Gehalt stehen da immer ganz oben. Also die kann man nicht wegdenken.
Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, ne? Als ich die Studie gesehen habe, habe ich nämlich gedacht, dieses Dingen, das hätte ich jetzt gern runtergebrochen auf die verschiedenen Länder. Aber dann wird es natürlich sehr kompliziert. Das könnte man beim nächsten Mal machen. Ich muss jetzt schon fast auf die Tube drücken, lieber Tobias. Wir kommen ja immer schnell ins Schwadronieren. Wir sind schon über der Zeit eigentlich, die ich mir immer zugrunde lege. Ja, ich habe es eben schon gesagt, ne? Die beiden Studien, die werden natürlich in den Shownotes verlinkt. Hast du noch irgendwas, was du dazu gern noch loswollen werden würdest?
Ja, ich glaube, ich gebe mir allergrößte Mühe, es kurz zu machen. wo wir so viel über Remote Work und dezentrales Arbeiten reden, ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft hybrid sein wird, ja. Dieses Wort, über das wir alle reden, denn paradoxerweise wird, glaube ich, das Büro, der Betrieb, zumindest dort, wo es gut gemacht wird, eine Aufwertung erfahren durch das Ganze, weil wir ihn mehr als Ort begreifen, wo wir das soziale Miteinander leben können und wo wir bestimmte Tätigkeiten ganz besonders gut durchführen können und deswegen auch gerne dorthin gehen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich persönlich muss auch sagen, ein reines Remote-Working, das wäre jetzt für mich auch nichts, auch wenn ich die Vorzüge natürlich zu schätzen weiß, aber soziale Interaktion, das ist schon ein ganz zentraler Aspekt von Arbeit.
Ja, ist ja auch interessant. Das spiegelt die Studie nämlich auch wieder. So richtig full on, 100% remote will eigentlich keiner. Das kann man schon so sagen. Lustig. Ich habe gestern, glaube ich, das 7. Mal seit dem 15. März oder das 8. Mal im Büro und hatte mit meinen Geschäftsleitungskollegen einen Strategieworkshop. das war ein totales Highlight. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe heute mit denen nochmal dann virtuell gesprochen. Alle so, boah, war das klasse, dass wir uns sehen konnten. Dann haben wir zusammen noch Pizza gegessen. Es war echt cool. Natürlich alle getestet, muss man an der Stelle auch sagen. Aber das war schon schön, mal Menschen wirklich live im gleichen Raum auch wieder zu erleben. Alright, wir werden ja dahin zurückkommen. Ich glaube auch, dass es hybrid wird und ich glaube auch, dass wir sicherlich bald mal wieder sprechen werden. Es hat wie immer total viel Spaß gemacht, lieber Tobias. Ich wünsche dir alles Gute bei StepStone als Evangelist und wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
Das machen wir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die erneute Einladung und mir hat es auch total großen Spaß gemacht. Vielleicht ja bald irgendwann dann auch tatsächlich in live auf irgendeinem schönen HR-Event.
Das wäre super. Bis bald. Tschüss.
Bis bald.